In diesen Monaten war Aline manchmal zumute, als säße sie in einem Zug, dessen Fahrplan aus der Feder eines Verrückten stammte. Niemand schien zu wissen, in welche Richtung es ging. In Övelgönne nicht, oben in Altona nicht, nicht in Hamburg und schon gar nicht in Berlin. Nur eines war offensichtlich, und das war das Tempo in der ganzen Sache. Kurz nach der Einweihungsfeier gab es am Hafen einen Aufstand, von dem es später hieß, es sei eine Revolution gewesen. Diese Revolution ging aber so schnell vonstatten, dass sie schon wieder vorbei war, bevor Aline sie noch richtig bemerkt hatte. Als es so kalt wurde, dass im Kapitänshaus die Zentralheizung eingeschaltet werden musste, gab es abermals einen Aufstand, diesmal in Bayern. Nur, dass dieser Aufstand diesmal Putsch genannt wurde, was nichts mit der Geschwindigkeit zu tun hatte, in der dieser vonstatten ging, sondern mit den politischen Zielen seiner Akteure, einem gewissen Adolf Hitler und seiner Sturmabteilung. Der Mann wurde zu 5 Jahren Festungshaft verurteilt, eine Zeit, die er in Wirklichkeit kaum absitzen musste und die er nutzte, um ein Buch zu schreiben, was Bertha später zu der Bemerkung veranlasste, sie würde auch gern mal für ein paar Monate eingesperrt werden, denn sie hätte ebenfalls einiges zu sagen. Und dann wurde es Winter, der erste Winter nach so langer Zeit wieder im Haus. Der Fluss fuhr zu und die Budenbesitzer stellten sich am Strand entlang auf, um Glühwein und gezuckerte Mandeln zu verkaufen. Allein ein Würstchenverkäufer beschloss, sich von dem allgemeinen Gedränge abzusetzen, indem er seinen Ofen auf die Fläche schleppte, die für Schlittschuhläufer glatt gekratzt worden war. Nachdem er das Geschäft seines Lebens gemacht hatte, brach er ein und versank. Er ertrank, noch bevor ihm die Schlittschuhläufer zu Hilfe eilen konnten. Ein Kollege von Rainer, der bei Blom und Voss als Anstreicher arbeitete, kaperte im Frühjahr eine Fähre nach Finkenwerder und ließ sie so lange auf dem Strom hin und her fahren, bis er den Passagieren das Gesamtwerk seiner selbst verfassten Gedichte zu Ende vorgelesen hatte. Von einem Reporter später befragt, wie ihm die Gedichte gefallen hätten, antwortete einer der Passagiere, es sei ihm merkwürdig vorgekommen, dass der verkannte Dichter beim Lesen den Lauf einer Vorderladerpistole an die Stirn des Fährkapitäns gehalten hatte, wo doch die Gedichte vom Weltfrieden handelten. Der unglückliche Schreiberling wurde in die Irrenanstalt von Alsterdorf eingewiesen und für schuldunfähig befunden. Als Aline in der Zeitung las, dass in der Schlüterstraße ein Fernsprechamt für Radiosendungen eingerichtet wurde, kaufte sie sogleich einen Apparat. Sowohl Bertha als auch Madeleine waren wenig begeistert von dieser neuen Erfindung. Es hieß, dass die Radioapparate bei Gewitter lebensgefährlich waren, wenn man vergaß, die Stecker zu erden. Aline stellte das Radio in ihrem Arbeitszimmer auf einem Regal über ihrem Schreibtisch auf, konnte aber nie mehr als ein Rauschgemisch aus Stimmen, Musikfetzen und etwas, das wie Brandung klang, empfangen. Erst Monate später erfuhr sie, dass die Reichweite des Senders nur 12 Kilometer betrug. Für Övelgönne war das nicht genug. Und dann übte Aline für ihre Führerscheinprüfung. Sie musste die polizeilichen Vorschriften mit allen 7 Warnzeichen auswendig wissen. Sie musste wissen, wie das Automobil funktionierte, wobei die technischen Fragen sie tatsächlich auch interessierten. Und sie musste vor allen Dingen das Automobil sicher durch die Stadt lenken können. Käthe sah in dieser Zeit fast jeden Abend vorbei, den Flachmann in den Strumpfhalter geklemmt, und erging sich in Schwärmereien über die Zeit nach Alins Doktorwerdung, in der sie endlich wieder gemeinsam weggehen konnten und vor allem wegfahren. »Ich will auch so einen Führerschein haben«, Käthe nickte nachdrücklich, während sie aus der Schnapsflasche trank, wodurch Alins Kopfkissen ein bisschen Alkohol abbekam. »Am besten, du bringst mir jetzt schon mal bei, was die Warnzeichen zu bedeuten haben. Obwohl, bei den meisten weiß ich es bereits.« Sie reichte Aline den Flachmann hinüber, den die aber dankend ablehnte. Käthe runzelte die Stirn. »Ich bin mir nicht sicher, ob die Einführung dieser Warnzeichen nicht eher eine Gefahrenquelle für den Automobilisten darstellt. Fahren und Schilder entziffern gleichzeitig, wer tut sowas Beklopptes?« »Das Geheimnis besteht darin, die Schilder so gut zu kennen, dass man sich nicht lange mit ihrer Entzifferung aufhalten muss.« Aline betrachtete den Beutel mit Eisstückchen, den Käthe sich auf ihre geschwollenen Knöchel presste. Das Eis stammte aus dem Vorrat von Johnny Hück bei Nummer 17, der auf die geniale Idee verfallen war, seinen Keller im Winter mit riesigen Eisschollen vollzustopfen, die er von der Elbe her schleppte, um so im Sommer besser seine Fische zu kühlen. Normalerweise verkaufte er sein Eis teuer, wenn es draußen warm wurde, aber Käthe konnte er nie einen Gefallen abschlagen. »Ich kann dich die Schilder abfragen, wenn du willst.« Aline klappte das Heft mit ihren Arbeitsnotizen zu. »Also aufgepasst! Wozu ist das Zeichen mit dem Wassergraben?« Schätze, das ist ein Trick, um diejenigen Automobilisten zu bestrafen, die nicht ausreichend für die Prüfung gelernt haben. Nach dem Motto, wer nicht hören will, muss fühlen. Verdammt, sieh dir diese Füße an. Sind die nicht kolossal geschwollen? Sie sehen aus, als gehörten sie zu jemandem, der doppelt so groß ist wie ich. Und doppelt so dick. Wassergräben wurden also eigens für lernfaule Automobilisten ausgehoben? Fragte Aline listig. Käthe wackelte schelmisch mit dem Finger. Darauf falle ich jetzt aber nicht herein, meine Liebe. Manche Wassergräben, ja, aber bei Weitem nicht alle. Verdammt, ich bin gut. Lass mich die Prüfung machen, falls du keine Lust dazu hast oder vorher Lampenfieber bekommst. Wir sagen einfach, ich bin du. Aline breitete geschäftig Papiere vor sich aus. Gut, Fräulein, ich bin Prüferin Jacobi. Willkommen bei der Prüfung über die polizeilichen Vorschriften. Erste Frage, was würdest du machen, wenn jemand von rechts kommt? Hupen, damit er nicht auf die Idee kommt, weiterzufahren und mir womöglich eine Beule in meinen Bentley mit 4,5 Kompressormotor zu machen. Was anderes fahre ich nämlich nicht. Aber darf eine Prüferin die Fahrschüler duzen? Kompressormotor, oh la la, du kennst dich ja direkt aus. Aline tat, als hätte sie die letzte Bemerkung überhört. Oh, sicher, Käthe strich sich durchs Haar. Bentleys sind doch die Wagen, die die 24 Stunden von Le Mans gemacht haben, oder? Ganz starke Motoren, können bis zu 200 Stundenkilometer fahren. Was ist deine neueste Eroberung eigentlich vom Beruf? Erkundigte sich Aline. Rennfahrer oder Mechaniker? Mechaniker, erklärte Käthe gleichgültig. Aber ich bin ein modernes Mädchen und halte nichts von Standesdünkel. Also nächste Frage. Aline drehte sich kurz um, damit Käthe ihr Lachen nicht sah. Was würdest du tun, wenn der Mensch, der von rechts kommt, nicht anhält, obwohl du gehupt hast? Ihn erschießen, erklärte Käthe. Aline seufzte. Ich glaube, ich mache die Prüfung doch lieber selbst.